Ja, Geschwister, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr aufschlagen im Neuen Testament eine Bibelstelle, die steht im Lukas, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Und bevor ich uns das vorlese, möchte ich uns mal ein paar Dinge mitteilen. Wisst ihr eigentlich, wer derjenige war, der am meisten über die Hölle gepredigt hat? Wer war das? Ja. Das sollte uns schon nachdenklich machen, oder? Dass der Herr Jesus so oft über die Hölle gepredigt hat. Er hat auch über den Himmel gepredigt. Auch über das Leben und über alles das, was so dazugehört. Aber er hat am meisten über die Hölle gepredigt. Und ich möchte uns etwas vorlesen. Was heißt wohl, ewig tot zu sein? Was fällt dir Mitmensch dazu ein? Was, wenn du zu ihm Nein gesagt und nie nach seiner Lehre gefragt? Wie wird das sein, wenn Jesus richtet und dich auf ewig gar vernichtet? Ich denk, da du ihn hast gesehen, wirst du vor Sehnsucht fast vergehen. Den Gott, der Licht vom Lichte ist, auf den getauft du einst als Christ, hast du verleugnet in der Zeit und nicht geglaubt an Ewigkeit. Er ist, der Spreu vom Weizen trennt, so dass das Feuer in dir brennt. Da hilft kein Klagen und kein Weh, wenn Jesus sagt, hinfort und geh. Drum kehr noch um in Gnaden jetzt, bevor dir Gott dein Ende setzt. Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades, das Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Unser heutiges Thema ist wichtige Wahrheiten über die Hölle. Wichtige Wahrheiten über die Hölle. Dieses hier ist ein Gleichnis, was real stattgefunden hat. Es gibt Gleichnisse, das sind Gleichnisse. Die hat man sich ausgedacht. Der Herr Jesus hat auch viel in Gleichnissen gesprochen, die er sich ausgedacht hat. Aber hier ist es kein Gleichnis, was irgendwie ausgedacht war, sondern Realität. Das wissen wir, weil Namen fallen. Und das hat hier wirklich stattgefunden. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Manche legen diese Bibelstelle falsch aus und sagen, ja, ja, siehst du, ich habe es immer gewusst, die Reichen, die kommen in die Hölle und die Armen im Himmel. Das stimmt nicht. Es wird im Himmel auch reiche Leute geben und in der Hölle auch. Im Himmel wird es auch Leute geben, die hier arm waren, in der Hölle auch. Also das ist jetzt nicht so, dass die Reichen denn das ewige Verdammnis, die ewige Verdammnis ernten und die Armen automatisch in den Himmel gekommen sind. Was hier noch wichtig ist, dieser Mann, sein Name wissen wir nicht. Interessant, ne? Der arme Lazarus, der war vielleicht in der Welt nicht bekannt, aber bei Gott bekannt. Gott kannte ihn mit Namen. Dieser reiche Mann, der weiß, dass er verloren ist. Wir lesen an keiner Stelle, dass er noch sagt, naja, ich komme ja auch an. Nein, er weiß sofort, als er die Augen aufschlägt, ich bin verloren. Was muss das für ein Schock sein von einem Menschen, der auf dieser Welt wahrscheinlich alles hatte? Und dann kommt seine Todesstunde und er macht seinen letzten Atemzug und macht die Augen auf und ist direkt verloren. Interessant ist, dass dieser Mann Einblicke hat und erkennt Abraham und Lazarus, aber umgekehrt nicht. Wir lesen nirgendwo, dass Lazarus irgendwie hier was sagt. Das muss allein schon Hölle sein, wenn man die Herrlichkeit Gottes jeden Tag sieht. Und man selbst ist an diesem Ort der fürchterlichen Qual. Was muss das für eine ewige Nacht sein? Nie mehr Hoffnung. Nie mehr Licht. Nie mehr die Chance, dass sich etwas verändern kann. Diese große Kluft. Dieser reiche Mann, der erkennt, ich habe noch 5 Geschwister, 5 Brüder. Die dürfen nicht verloren gehen. Und dann möchte er, dass jemand von den Toten aus versteht und ihnen das dort sagt, dass sie praktisch evangelisiert werden. Und dann sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie diese hören. Mit anderen Worten, die Schrift. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht. Wir wissen, dass das von der Bibel verboten ist. Das ist ja bei uns auch verbreitet, dass wir oft in Totenkult sind. Dass wir auf den Friedhof gehen und sprechen mit unseren Verstorbenen. Das sind Dinge, die will Gott nicht. Wir dürfen in der unsichtbaren Welt nur mit einem Kontakt aufnehmen. Mit den 3-mal heiligen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit keine Engel und mit keine Verstorbenen. Auch nicht mit gläubig Verstorbenen. Das Totenkult, da warnt die Bibel vor. Macht es nicht. Dieser Mann dachte, auch wenn so ein dickes Wunder passiert, vielleicht kriegen die dann die Kurve. Und Abraham sagt, das Wort. Das Wort. Geschwister, ich warne ganz bewusst. Wir leben in einer Zeit, in der in christlichen Kreisen immer ganz merkwürdige Bücher erscheinen. Es gibt ganz merkwürdige Bücher auch über Nahtoderfahrungen. Auch von Christen geschrieben, die plötzlich im Himmel waren und dann haben sie Jesus gesehen, sind mit ihnen spazieren gegangen und ich kann euch nur sagen, die ganzen Bücher nimmt und verbrennt sie. Und noch viel schlimmer, es gibt ein Buch, das ihr vielleicht kennt oder schon mal gehört habt, den Namen Die Hütte, kommt aus Amerika. Ein Bestseller. Dieses Buch müsste man verbrennen. Wisst ihr warum? Weil dieses Buch lehrt die Allversöhnung. Alle kommen eines Tages im Himmel. Ein Gott der Liebe hat die Hölle gar nicht gemacht. Oh, dann war Jesus ein großer Lügner. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus die Wahrheit ist. Und keiner hat so über die Hölle gesprochen, und zwar die ewige Hölle. Das werden wir nachher noch sehen, wie er. In meiner Bibel steht, dass der Satan der Vater der Lüge ist. Und genau das will er. Er will die Menschen Sand in den Augen streuen. Ach, leb doch dein Leben. Gott ist doch gnädig. Du, der Gott ist doch gnädig. Du glaubst doch nicht, dass ein Gott der Liebe einen Menschen ewig in die Verdammnis schickt. Lass dir doch sowas nicht einreden. Gott liebt dich doch. Ja, das stimmt. Wir leben in einer Zeit, in der man das Gottesbild missbraucht. Gott hat mehrere Eigenschaften. Unter anderem ist er ein Gott der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Vergebung. Das stimmt. Aber er ist auch ein Gott der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, des Zornes, des Gerichts. Das möchte man nicht hören. Man bastelt sich so einen lieben Zuckerwattengott. Der sagt zu meinen ganzen Sünden ja und am Ende nimmt er mich auf. Er ist doch so liebevoll. Ja, Gottes Liebe ist da. Und wisst ihr, wo er sieht am Kreuz? Gott ist so heilig, dass er, als Jesus am Kreuz war und die Sünde der Welt trug, hat er sich von seinem Sohn verabschieden müssen. Und denke du nicht, dass Gott in deinem Leben deine Sünden deckt. Wenn du Jesus nicht hast als dein Heiland, dann ist er dein Richter. Und in meiner Bibel steht in Hebräer, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du eines Tages vor Gott stehst und in seiner heiligen Gegenwart bist und du hast keinen Anwalt, keinen Fürsprecher, jemand, der sich für dich verbirgt, dann gehst du in die ewige Nacht. Aber Jesus möchte nicht dein Richter sein, er möchte dein Retter sein. Aber die Entscheidung, die triffst du. Er hat sich für dich am Kreuz entschieden. Die Entscheidung triffst du, wo du einmal die Ewigkeit zubringst. In Offenbarung, Kapitel 14, Vers 11, da steht auch etwas. Das lese ich uns mal vor. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, ewige Qual, sie haben keine Ruhe. Wisst ihr, es ist grausam, wenn Menschen unter depressiven Verstimmung leiden und nachts nicht schlafen können und das Leben ein Stück weit zur Hölle wird. Ich weiß, von was ich spreche. Ich kenne nervliche Zusammenbrüche. Ich weiß, wie das ist, wenn man schlafen möchte und nicht schlafen kann. Ich kenne die Tage, wo man sich am Abend wünscht, bitte, bitte, lass es morgen sein. Und wenn morgen ist, bittet man, bitte, lass es abends sein. Wenn man keine Kraft mehr hat, am Leben teilnehmen zu wollen. Wenn man am liebsten aus dem Leben raus möchte. Die Bibel sagt, dass dieser Zustand ewig sein wird in der Hölle. Das muss grausam sein. Wer hat denn die Hölle gemacht? Da gibt es ja auch wunderbare, verrückte Ansichten. Also wunderbar nicht so im Negativen, ne? Wer hat die Hölle gemacht? In Matthäus 25, 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seine Engeln. Die Hölle wurde bereitet für den Teufel und seine Engel und wer hat sie gemacht? Gott. Das ist nicht so, wie die Welt uns das sagen will. Der Teufel ist der Chef der Hölle. Das ist eine Lüge. Und in Matthäus 25, 46, und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das Zeitwort ewig ist ohne Anfang, ohne Ende. Merkst du das? Gott hat nicht die Hölle für dich gemacht. Für den Teufel und für die abgefallenen Engel, die ehemals seine Engel waren, für die hat er die Hölle gemacht, aber nicht für dich. Lieber Mensch, du bist geschaffen für den Himmel. Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Er möchte dich nicht in dieser Hölle sehen. Der Satan hat einen unglaublichen und unstillbaren Hass gegen Gott. Und deswegen möchte er Gottes liebstes Meisterstück, den Menschen, ewiglich zerstören. Wir haben keine Ahnung, was in der unsichtbaren Welt täglich für Kämpfe sind, wie Gott ringt um das Herz des Menschen und wie der Satan versucht, den Menschen von Gott wegzureißen. Wir haben null Ahnung, was da passiert. Die Hölle existiert. Und wer bestimmt, ob es nach links oder nach rechts geht? Nicht ein Mensch, sondern Gott. Wozu gibt es denn die Hölle? Ist ja auch eine gute Frage. In Römer 2, die Verse 6 bis 8, der einem jeden vergelten wird nach seinem Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverwisslichkeit suchen, ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Was du sähst, wirst du ernten. Auf dieser Erde gibt es keine endgültige Gerechtigkeit. Hier passieren so viele Ungerechtigkeiten, auch unter Christen, auch in deiner Familie, auch in unserer Gemeinde. Aber Gott ist unbestechlich gerecht. Der lässt fünf nicht gerade sein. Wenn du so ein Gottesbild hast, dann hast du einen Götzen. Gott ist unbestechlich. Unbestechlich. Die Hölle ist einmal das endgültige Gericht für alle die, die gemeint haben, ich brauche Gott nicht. Es gibt letztendlich in der Hölle ein großes Schild. Das ist jetzt meine Auslegung. Ne? Steht nicht in der Bibel, dass es ein großes Schild ist. Aber ich sag's dir jetzt mal. Da steht nur für Freiwillige. Und im Himmel ist auch ein großes Schild. Da steht das Gleiche drauf. Nur für Freiwillige. Du bestimmst, wo du hin möchtest. Wenn du meinst, ich brauche Jesus nicht und der Gott ist sowieso ungerecht und warte mal, wenn ich mal bei dem mal oben bin, dann ziehe ich dem mal die Ohren lang. Du kannst so reden. Du bist eines Tages vor ihm. Ob du ihn liebst oder hast, du wirst vergehen. Du wirst vergehen. In Johannes 5, 28, 29, da steht, Jesus sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Eines Tages kommt die große Abrechnung der Menschheit auch. Alles das, was du hier in dein Leben so verheimlichen konntest, vielleicht in deiner eigenen Familie, vor deiner Kinder, vor den Frauen oder was auch immer. Eines Tages wird alles, alles, was du getan und gedacht hast und gesagt hast, es wird alles offenbar vor Gott. Und Gott wird gerecht richten. In der Hölle wird nicht einer sein, der irgendwie nicht so ganz schuldig war. Wir lesen das hier bei diesem reichen Mann. Der hat nicht gesagt, also Abraham, ich war immer so, ich habe immer die Kollekte da gegeben und ich war auch im Gottesdienst und ich bin nicht so schlecht. Nein, er hat kapiert, das geht nicht. Wisst ihr, was so unglaublich sein muss? Es gab damals ein Traktat, ich hab's leider nicht mehr. Da hat ein Bruder ungefähr versucht zu zeigen, wie es so sein wird in der Hölle. Da werden die Menschen eines Tages nach oben blicken. Mensch, ich habe diesen Namen gehört von dem, der da die Mähle hat. Ich weiß, er ist auch irgendwie gestorben, aber ich hab seinen Namen gehört, aber ich kann seinen Namen nicht mehr aussprechen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Dieser entscheidende Name, Jesus. Diesen Namen kann man dort nicht mehr aussprechen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Und das wird Hölle sein. Dass Leute merken, ach Mensch, ich war doch im Gottesdienst. Am 14.10.2018 in der Maria Magdalena Kirche. Und da hat Gott so zu meinem Herzen gesprochen. Ich wusste, ich bin verloren. Und ich war auch angesprochen, aber ich bin nach Hause gegangen. Hab noch vielleicht ein paar Tage darüber nachgedacht und dann habe ich wieder mein eigenes Leben geführt. Und plötzlich kommt ein Tag, wo du unverhofft stirbst. Das kann dir auch passieren. sind schon kerngesunde Menschen umgefallen und waren weg. Im Straßenverkehr kann irgendjemand in dich reinfahren und du bist weg. Unser Leben ist so schnell vorbei. Und dann wirst du in der Ewigkeit grübeln. Der Typ da mit seinem komischen Headset, der hat doch da irgendeinen Namen gesagt. Wie heißt der Name nochmal? Er hat gesagt, wer diesen Namen anruft, diesen Namen, ich komme auf diesen Namen nicht mehr. Das wird Hölle sein. Wisst ihr, was für ein Vorrecht es ist, diesen Namen Jesus anzurufen? In dem Moment, wo du das tust, da ist die ganze Konzentration auf das Zentrum des Himmels. In meiner Bibel steht, dass das Lamm in der Mitte steht. Und wenn du Jesus anrufst, dann bist du im Zentrum des Himmels. Das muss uns bewusst werden. Wenn du Angst hast, dann geh im Geiste zu ihm auf dem Thron und sag, Jesus, du bist mein Alles. Ruf diesen Namen. Der Bruder Wilhelm Busch, der war in Kriegsgefangenschaft. Und er sagt in einem Bericht, dass er so am Ende war, dass er kein Bibelvers mehr wusste und kein Liedvers mehr wusste, er wusste nichts mehr. Er hat geweint, er hat Sehnsucht gehabt nach seinen Kindern, nach seiner Frau. Er hat Gott nicht mehr verstanden, die Welt nicht mehr verstanden, er wusste gar nichts mehr. Und dann sagt der Mann etwas, und mitten in meiner Not, da habe ich nur gebetet, Jesus. Jesus. Und er sagt, ich habe 3-4 Mal diesen Namen angerufen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass meine dunkle, einsame, dreckige Zelle erfüllt wurde mit der Gegenwart Gottes. Und mit einmal war er da. Jesus. Und das hat man greifbar gespürt. Der Sheol im Alten Testament, so im Hebräisch benannt, der Sheol, und der Hades oder Gehenna, so wird das Totenreich im Neuen Testament auf Griechisch bezeichnet. Und dann gibt's die Bezeichnung für das Totenreich, die Hölle. Das Totenreich. Dieses Totenreich, wie gesagt, wird im Hebräischen Sheol genannt und im Griechischen Hades oder Gehenna. Im Alten Testament, gerade auch im Hebräischen, wo das Wort Sheol vorkommt, da war es damals so, dass Errettete und Verlorene zusammen an diesem Ort waren und es herrschte ein schlafender Zustand. Wir lesen das zum Beispiel, ich nenne uns jetzt mal ein paar Bibelstellen, in Hiob Kapitel 7, Vers 9. Die Wolke schwindet und vergeht, so steigt, wer in den Sheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Es war auch keine Zukunft, keine Hoffnung. Man dachte, man ist jetzt dort und das war's. Hiob mit das älteste Buch der Bibel. In Psalm 6, Vers 6, da steht, denn im Tode gedenkt man deiner nicht, im Sheol, wer wird dich preisen? Es war damals ein Zustand, wo man nicht geredet hat, wo man nicht kommuniziert hat. Es war ein schlafender Zustand, als die Wahrsagerin von Endor den Samuel hochhielt, da sagt er, was störst du meine Ruhe? Es war ein schlafender Zustand. Wir merken nachher, dass sich das geändert hat. In diesem Gleichnis hier bei Lazarus, das real war, da gab es Kommunikation. Der reiche Mann, der hat nicht geschlafen, der war aber vollen Bewusstsein, der hat gemerkt, ich leide Pein. Der hat geredet. Wir merken, es hat sich etwas verändert im Totenreich zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. In Prediger 9, Vers 10 gibt es auch eine interessante Stelle. Schlagen wir mal auf. Prediger 9, Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Sheol, in den du gehst. Wir merken, ne? Das war so ein Zustand, so ein dämmernder Schlafzustand. Es gibt eine Sekte, die das so weitergibt, dass es einen sogenannten Seelenschlaf gibt. Das lehrt die Bibel nicht. Es war damals so, dass man schlief zum Alten Testament, aber wir werden gleich auch merken, dass wir das jetzt nicht mehr haben. Wir wissen, dass Menschen, die jetzt sterben, sofort beim Herrn sind. Entweder errettet oder sofort verloren sind. In Jesaja Kapitel 38, Vers 18, da steht auch noch etwas. In Jesaja 38, Vers 18. Lese uns das mal vor. Denn der Scheol preist dich nicht, der Todlob singt dir nicht, die in die Grube hinabgefahren sind, hoff nicht auf deine Treue. Das war eben halt dieser Zustand. Und im Hiob 14, Vers 12 steht noch etwas über diesen Zustand. So legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, erwacht er nicht und wird nicht auferweckt aus seinem Schlaf. Das sind Bibelstellen. Wenn man die für sich nur nimmt, dann könnte man davon ausgehen, es ist ein schlafender, dämmernder Zustand. Aber wisst ihr, falsche Lehren entstehen immer, indem man von 30, 40 Bibelstellen sich 2, 3 rausnimmt und sagt, so ist es. Man muss alle Bibelstellen lesen. Und dann muss immer die Bibelstellen, die Licht geben und die mehr sind, erleuchten die anderen. Das ist biblische gesunde Lehre. Das Neue Testament, da haben wir das eben halt, da wird dieser Ort auch Gefängnis genannt. In Lukas 16, da lesen wir ja auch etwas, dass dieser Mann seine Augen aufschlug, er ist also beim Bewusstsein, er schläft nicht. Vater Abraham, erbarm dich. Es ist eine große Kluft zwischen uns. Und diese große Kluft steht auch in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 19. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Hier ist etwas auch, wird berichtet, ins Gefängnis. Das ist ein Ort, so wird er benannt im Totenreich. Ich möchte jetzt 1. Petrus 3 nicht auslegen, das können wir später mal machen. Ich will euch nur die Bezeichnung sagen, die die Bibel dafür nennt. Gefängnis. Für den Ort, wo die Verlorenen sind. Und im Neuen Testament sehen wir auch, dass die Erretteten, dass dieser Ort, wo die Erretteten jetzt sind, das Paradies ist. Jesus, als er am Kreuze dort mit dem Schächer sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Lukas 20, 43, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also er sagt nicht, später mal, wenn die Auferstehung kommt, sondern er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und die Bibel nennt das Paradies ist selbst noch nicht der Himmel, es ist sozusagen der Vorzimmer zum Himmel, das Wartezimmer zum Himmel nennt die Bibel Paradies und das Wartezimmer zur Hölle Gefängnis. Das Gefängnis selbst ist noch nicht die Hölle, ist auch wichtig zu wissen. Das heißt, in der Hölle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keiner, kein Mensch und auch nicht der Satan und auch kein Dämon. Und im Himmel ist auch noch kein Mensch. Im Paradies, an diesem Vorort. Und die im Paradies sind, die haben jetzt schon mit Jesus Gemeinschaft. Aber die Vollendung eines Tages, wenn die Leute in den Himmel kommen oder die Leute in der Hölle, da komme ich nachher noch drauf. Und wir wissen das aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 3 und 4, da sagt Paulus was Interessantes, und ich weiß von einem betreffenden Menschen, das ist er selbst. Ob er im Leib oder außer dem Leib war, weiß ich nicht. Gott weiß es. Dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Und hier merken wir den Unterschied, ne? Ich habe euch deswegen extra vorhin was vorgelesen. Da schwieg man, da redete man nicht, da war Totenstille. Und wir merken, dass sich etwas verändert hat. Dass es jetzt eine Klarheit gibt. Errettete, Unerrettete. Diese große Kluft in Lukas 16, die Jesus selbst benennt, die hat es damals nicht gegeben, aber jetzt da, wo er da ist. Das ist hochinteressant zu wissen, was dort in der unsichtbaren Welt sich abspielt. Und die Hölle selbst, die finden wir geschildert in Offenbarung Kapitel 20. Wenn eines Tages der große weiße Thron kommt, Vers 14 und 15, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee, das ist die Hölle. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist die endgültige Vernichtung. Das ist der endgültige Bestimmungsort für alle verlorenen Menschen. Das heißt, auch dieser arme Mann, der ist jetzt noch nicht in der Hölle. Es geht noch eines Tages eine Etage tiefer. Das Paradies ist jetzt schon gewaltig. Aber die Bibel sagt, dass die Gläubigen sich sehnen, dass die Entrückung kommt. Die sehnen sich danach, dass Jesus wiederkommt, damit das Hochzeitmahl des Lammes stattfindet mit Jesus und den Gläubigen. Und dann wird Gott nochmal einen draufsetzen. Der Feuersee ist diese Hölle. Und wisst ihr, die ersten Bewohner der Hölle, was meint ihr, wer ist es? Die ersten Bewohner der Hölle. Ja? Der Antichrist, das ist schon mal richtig, ja? Ich lese uns das mal vor. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, das ist der Antichrist, und auch der falsche Prophet ist. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Das ist eine wichtige Wahrheit über die Hölle. Die Welt und die ungläubigen Menschen, die keine Ahnung von der Bibel haben, die erzählen uns, dass der Teufel der große Zampano der Hölle ist. Er ist der Chef und so. Nichts. Nichts. Die Bibel sagt, sie werden gepeinigt. Wer? Der Satan, der Antichrist und der falsche Prophet. Die ganze Trinität des Satans wird eines Tages auch für alle Ewigkeit gepeinigt werden. Das lehrt die Bibel. Alles andere sind Märchengeschichten. Und die lehnen wir ab. Weil wir keine Märchengeschichten glauben, sondern unseren Herrn. Die ersten Bewohner der Hölle sind also Satan, der falsche Prophet und das Tier. Und dann in Offenbarung 20, 11 bis 15, wenn der große weiße Thron kommt, das ist ein Gericht für alle Menschen, die unerrettet sind. Dann kommt der große Tag der Abrechnung. Und dann werden die Menschen ihre ewige Heimat beziehen. Kein schöner Ort. Heutzutage kommen die Erretteten sofort ins Paradies. Das ist sozusagen das Vor- oder das Wartezimmer zum Himmel. Und die Verlorenen, die kommen ins Gefängnis. Das ist noch nicht die Hölle, aber das Vorzimmer oder Wartezimmer zur Hölle. Gibt es ein Entkommen aus der Hölle? Das lernen ja einige. Gerade Allversöhner. Wisst ihr, was Allversöhner sind? Das sind Menschen, die theologisch belegen wollen, dass es nicht ein ewiger Zustand ist, dass Menschen verloren gehen wollen. Ernst Modersohn hat über diese Leute etwas Wunderbares gesagt. Allversöhnung ist das Schlafpulver des Teufels. Allversöhnung ist das Schlafpulver des Teufels. Wollen wir mal gucken, ob die Bibel so etwas lehrt? Die katholische Kirche lehrt das sogenannte Fegefeuer. Gibt's in der ganzen Bibel nicht. Dass man eine gewisse Zeit dort gequält wird und irgendwann kommt man dann raus. Steht nirgendwo in der Bibel. Ist katholisches Dogma. Eine der größten Irrlehren überhaupt. In Lukas 16, Vers 26, da steht, und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Es geht nicht. Es gibt kein Raus dort. Es sind klare, feste Grenzen. In Matthäus, Kapitel 3, Vers 12. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Unauslöschlichem Feuer. Das ist ein Zeitbegriff, der nie endet. Im Griechischen. Das ist ein Begriff, der nie enden wird. In Matthäus, Kapitel 25, Vers 46, da sagt der Herr Jesus, und sie werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechte aber in das ewige Leben. Das Wort ewig hat genau ein Zeitwort, was nie enden wird. In Markus Kapitel 9, die Verse 43 bis 48, ist die Warnung vor der Sünde. Da steht in Vers 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das ist auch wieder eine Zeitform, die absolut nicht aufhört. Noch eine Bibelstelle, Hebräer Kapitel 6, Vers 2. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Daran halten sie fest. Also gab es schon immer die Lehre des ewigen Gerichtes. Auch schon damals bei den ersten Christen. Da steht ewiges Gericht, nicht zeitliches Gericht. Auch hier ein klarer Beweis. Paulus sagt in 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9, auch was Interessantes. Da sagt Paulus, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Auch wieder hier das Zeitwort, ein Paulus, ewig. In Offenbarung 14, 11 habe ich euch das schon vorgelesen. Und selbst im Alten Testament, Daniel, Kapitel 12, Vers 2 steht, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. So, und dann müssen wir einfach sagen, die Bibel lehrt absolut nirgendswo, dass ein Mensch, der sich hier auf Erden nicht für Jesus entschieden hat und verloren ist, irgendwann nochmal die Chance bekommt, errettet zu werden. Wer das lehrt, ist ein Irrlehrer und den wird Gott richten. Und das möchte man heute nicht mehr lernen. Wisst ihr, was passiert? Wir leben in einer Zeit, in dem ganz viele christliche Schreiber viel Erfolg haben. Und wenn man diese Bücher alle miteinander vergleicht, ist es immer das Gleiche. Es ist ein liebender Gott, ein barmherziger Gott. Aber der Gott des Gerichtes, des Zornes, der Heiligkeit, den haben sie schon lange über Bord geschmissen. Und ausgerechnet diese Bücher haben Hochkonjunktur. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber wenn man heute predigt, dass Gott, jawohl, er ist ein Gott der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, Halleluja, dass er das ist, aber er ist auch heilig. Er ist ein Gott des Zornes, ein Gott des Gerichtes. Nee, das möchten wir nicht. Und wisst ihr, diese Autoren, die schreiben, ich habe das ja mal verfolgt. Ich habe ihre Lebensbiografie mir durchgelesen. Und es ist durch die Bank immer das gleiche Schema. Es sind Leute, die aus einer gesetzlich engen Gemeinde kommen. Es gibt ja auch fürchterliche Christen, die so alles verteufeln. Ne? Da kriegt man keine Luft mehr. Es gibt das sind schlimmer noch als Sekten. Also Christen meine ich jetzt. Ich meine jetzt nicht Sektiere, sondern ich meine Christen, die sich verhalten wie Sektiere. Wo dann Leute was vorgeben und dann sieht man überall den Teufel. Ne? Keine Ahnung was. Dann darf man das nicht machen. Darf man sich keinen Tannenbaum holen oder darf man eine Waschmaschine sehen, die den Teufel, wenn man sich schön anzieht, ist man teuflisch und so. Die sind völlig durchgedreht. Und wenn man so groß wird, dass man nur groß wird von der anderen Seite des Pferdes fällt, dass man nur noch einen Gott der Rache, des Zornes und der Heiligkeit sieht, dass man nicht mehr aufatmen kann. Es sind zum Teil auch Autoren, die in ihrer Kindheit schlimme Sachen erfahren haben, die tief verletzt worden sind. Und wenn die dann rauskommen und erkennen den Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe, dann haben sie einen großen Fehler gemacht. Sie haben das andere völlig beiseite geschoben und predigen jetzt nur noch, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Und da haben wir für alles Platz. Unterschiedlich Religion, ach Gott sieht das nicht so eng. Du sagst Jesus, ich sag Buddha, du sagst Islam, ich sag Mohammed, ist doch alles gleich. Und wenn ich sehe, in welcher Entwicklung die Landeskirche ist und auch die evangelische Kirche, dann kriege ich Magenkrämpfe. Wenn Gott diese Kirche nicht richtet, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Gott guckt lange zu. Aber irgendwann kommt das Gericht und das kommt, Geschwister. Ich habe einen Schock bekommen, als ich in einer evangelischen Buchhandlung Werbung für ein von einem Mann dort gesehen habe, auf einem Cover der Bibel, Harald Glöckner. Die Bibelgesellschaft hat kein Problem, so ein Mann mit so einem Leben, ihr wisst selbst, wo der steht, der hat ein neues Cover für die Bibel entwickelt, wo er draufsteht, wo er sich präsentiert. Da ist mir schlecht geworden. Und noch schlechter ist mir geworden, dass dieser Mann ein Buch geschrieben hat, was so alles verkehrt läuft in der Kirche, und er gibt jetzt Ratschläge. Ich habe das Buch so ein bisschen angelesen, da ist mir schlecht geworden. Also wenn man das nicht mehr erkennt, dass das ein Wischiwaschi ist, was der da lehrt und alles vermischt, also dann ist man blinder als blind. Dann den kann man nicht mehr helfen, die Leute. Da kann Gott nur noch mit Gericht handeln. Anders geht's gar nicht. Lasst euch da kein Sand in die Augen streuen. Und er kommt natürlich auch zu dieser Sache. Ewigkeit und so. Schon alles gut. Wer kommt in die Hölle? Satan, der falsche Prophet, das Tier und alle, die nicht im Buche des Lebens stehen, Jesus nicht als ihren persönlichen Heiland angenommen haben. Wir gehen nochmal nach Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das ist der Gott, der dir eines Tages begegnet. Das ist nicht so ein niedlicher, so, ach, das ist so ein Trolliger, den können wir mal ein bisschen knuddeln. Ich sag dir, wenn du so über Gott denkst, hast du einfach einen Götze in deinem Leben. Hast du Gott noch nicht kennengelernt. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 21,8, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Halleluja. Aber hier geht's weiter. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich sag dir etwas. Vielleicht zuckst du manchmal zusammen, wenn du dort gewisse Dinge am Kreuz siehst. Wir haben keine Vorstellung, was es bedeutet, wenn Gott Sünde richtet. Eines Tages wird er dich richten. Wenn du ihn nicht als dein Retter hast, dann wirst du an deinem Leib spüren, was es bedeutet, wenn Gott einen richtet. Wer kommt nicht in die Hölle? Wer Jesus Christus, den Sohn Gottes, als persönlichen Retter angenommen hat. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und heute lehrt man, Jesus spricht, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit. Wisst ihr? Das ist ein falscher Jesus, der gepredigt wird in ganz vielen Gemeinden, auch in frommen Gemeinden. Das ist ein Gott, der zu alles Ja und Amen sagt. Kannst leben, wie du willst, du, der Herr hat dich lieb. Du betrügst die Leute, ist nicht so schlimm, Gott ist doch gnädig. Das ist ja überhaupt kein Problem. Geschwister, das steht nicht in meiner Bibel. Römer 5, Vers 1. Wer nicht in die Hölle kommt. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch was? Durch unsere eigene Leistung? Nein, durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hebräer, Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Wort Gottes, das gibt Klarheit. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden, für die Gläubigen. Johannes Evangelium, Kapitel 11, Vers 25 und 26. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und dann ein wunderbarer Spruch für alle die, die Kinder Gottes sind, in Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Wenn du eines Tages vor Gott bist, jetzt als Gläubiger, ich hoffe, dass du gläubig bist, ich hoffe, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du dich freust, wenn du eines Tages vor diesem heiligen Gott stehst und er ist dein Freund. Es muss etwas Herrliches sein, wenn wir eines Tages vor ihm sind und wir gucken in sein Gesicht und er guckt uns an und zeigt uns mit seinem Ausdruck, du bist mein Eigentum. Das muss etwas Gewaltiges sein. Welche Konsequenz hat das eigentlich für mich als Gotteskind, wenn ich das hier so lese? In Hesekiel Kapitel 3, etwas Ermahnendes für uns. Vers 18 und 19. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben. Und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seine Schuld willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Matthäus 5. Ihr seid das Licht, das Salz der Erde. Weißt du, du hast eine Aufgabe als Christ. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wie oft betest du für Menschen, die nicht im Glauben sind? Wie oft? Und wenn du betest, wie betest du? So unter dem Motto, ach ja, Herr, ich bin jetzt müde. Und schenk doch auch, dass meine Familie zum Glauben kommt. Amen. Da ist doch richtige Leidenschaft dabei, oder? Oder nimmst du dir abends mal Zeit, und wenn es eine Minute ist, und sagst, Herr, wenn du heute Abend wiederkommst, dann bin ich dabei durch deine Gnade. Aber mein Bruder, meine Schwester, meine Frau oder wer auch immer, die werden hier bleiben. Das wäre für mich unerträglich. Heiland, lass das nicht zu. Ich flehe dich von Herzen an, dass du sie rettest. Wann hast du das letzte Mal vor Gott geweint, dass Menschen zum Glauben kommen? Wisst ihr, was ich glaube? Dass es dem Satan gelungen ist, uns müde zu machen, weil wir nur noch auf uns und unsere gewaltigen, angeblichen Probleme gucken und um uns herum gehen Menschen ohne Jesus in die ewige Nacht. Und wir haben unseren Auftrag nicht mehr wahrgenommen. Es ist gar nicht so lange her. Da haben Leute sich gefreut. Jawohl, wir sind in Ostdorf. Wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Bis heute ist zu mir kaum jemand gekommen und hat mal gefragt, Christian, was wollen wir demnächst mal hier für eine Aktion planen, damit Menschen zum Herrn Jesus finden. Die jungen Leute sind uns noch ein Vorbild. Ihr habt Traktate verteilt. Und was machst du? Ich möchte zum Schluss noch etwas vorlesen. Und was ist, wenn der Vorhang fällt und es mit deinem Leben aus ist? Bist du gewiss, wenn du der Welt den Rücken kehrst, dass du zu Hause bist? Du ahnst es, irgendwann ist Schluss. Dein Herz schlägt noch ein letztes Mal, dann folgt das Aus, der Exodus, vorbei, so simpel und brutal. Wo gehst du hin, wenn du einst gehst? Hast du dein Haus auf Fels gebaut? Wer ist der Grund, auf dem du stehst? Hast du dich Jesus anvertraut? Du ganz allein hast die Wahl in diesem Leben. Und dann nicht mehr, dann ist vorbei. Dann nützt kein Hoffen mehr, kein Streben, kein Jammern und kein Wehgeschrei. Und was ist, wenn der Vorhang fällt? Denk drüber nach, es ist entscheidend. Willst du nicht in des Satans Welt für ewig fristen, endlos leidend? Der Herr erbarme sich über jeden von uns und über jeden, der diese Botschaft hört, dass keiner, der sie hört, verloren geht. Amen.